Wir wollen Kreislaufwirtschaft. Was sind die regulatorischen Rahmenbedingungen, die wir haben? Ja, wir arbeiten mit einer ganz alten Regulation, also einer Abfallregulation. Wir lassen etwas, was aus dem Kreislauf kommt, sofort Abfall sein und machen dann einen riesen Affentanz, um es wieder zu einem Produkt zu machen.
Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 212 am 28. Mai 2026, präsentiert von Uretek. Ich bin Klaus Hühner und heute spricht Ann-Kathrin Salig mit Katrin Mees vom Deutschen Abbruchverband. Viel Spaß!
Katrin, wir hatten ja gerade einen wunderschönen Panel-Talk hier auf der Digitalbau, wo wir über das Thema Kreislaufwirtschaft im Bauwesen gesprochen haben. Und eine These, die ich aus diesem Talk mitgenommen habe, ist die Fragestellung, wie kann man eigentlich Kreislaufwirtschaft wirtschaftlich attraktiver machen und politisch auch vielleicht forcieren, damit diese eigentlich umgesetzt werden kann.
Ja, da muss man vielleicht noch ein bisschen vorher anfangen. Politisch will man sie ja schon haben. Mhm. Seit ungefähr 5 Jahren weiß man, dass das Kreislaufwirtschaft natürlich ein Sicherheitsfaktor ist, dass Kreislaufmaterialien die einzigen Materialien sind, die wir in Deutschland haben, die wirklich auch im eigenen Land zu bekommen sind.
Die schon da sind.
Ja. Genau. Das ist quasi unsere urbane Mine. Das ist quasi unsere einzige Mine, die wir haben. Das ist offensichtlich in den letzten 5 Jahren politisch erkannt worden. Ich will ja nicht sagen, Corona, Angriffskrieg, Lieferketten, die sich verändert haben oder abgeschnitten waren und man gemerkt hat, es ist schon blöd, wenn man jetzt keinen Chip aus China bekommt, um weiter Autos bauen zu können. Mhm. Das ist alles wahrgenommen worden und man hat gesagt, okay, wir müssen gucken, wie wir mit den Materialien im eigenen Land umgehen können. Und daraus haben sich die ersten politischen Systeme entwickelt, zum Beispiel nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, die ganz klar jetzt beim Umweltministerium angesiedelt sagt, wir wollen Kreislaufwirtschaft nicht nur im Bau, sondern nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie beschäftigt sich mit allen Kreisläufen und Stoffströmen in Deutschland. Aber der Bau ist nun denn das größte Materiallager, was wir haben. Das ist der größte Stoffstrom, der im eigenen Lande ist. So, das hat man jetzt so verstanden und hat auch schön eine kleine Strategie zusammengebastelt. An der Stelle auch ohne große Beteiligung der Bauwirtschaft. Wir dürfen immer hinterher nur kommentieren, aber so proaktiv gleich von Anfang an mitmachen leider nicht. Und daraus ergibt sich jetzt, dass wir die Menschen oder die Hände, die es tun, damit umgehen müssen, was man uns sagt. Das heißt, man sagt jetzt der Bauwirtschaft, ihr, liebe Leute, müsst kreislauffähig werden. Ihr müsst mit Kreislaufmaterialien arbeiten, ihr müsst recyceln, ihr müsst gucken, dass die Sachen im Kreislauf führt. Aber juppidu, die ganze Regulation ist noch gar nicht da. Na, also wir haben zwar jetzt eine Ersatzbaustoffverordnung, die hat by the way 16 Jahre gedauert, bis sie in Kraft getreten ist. Da hat man sich auch im Hintergrund gekäppelt. Die ist nicht mal geschrieben worden, um Kreislaufwirtschaft zu betreiben, sondern da ging es eigentlich auch eher um lineare Idee, wie ich sicher mit Material umgehe. Die ist jetzt im Laufe der Zeit doch zu einem Kreislaufgedanken geworden, wo man sagt, wir wollen CO2 einsparen und Ressourcen schonen. Das ist jetzt schon mal wenigstens das Mindset, was in der Politik und dem Gesetzgeber angekommen ist. Aber die Umsetzung ist immer noch nicht da. Also wir versuchen quasi mit alten Regulationen neue Systeme zu lösen. Das zieht sich durch die gesamte Bauwirtschaft und der Markt ist viel, viel schneller als die Politik. Wenn wir zum Beispiel gucken, wie Bauprodukthersteller sich schon mit dem Thema auseinandersetzen, da sehen wir, Bauprodukte werden schon sehr zirkulär gedacht an vielen Stellen. Wenn man, was weiß ich, solche Stakeholder wie Knauf sich anguckt oder Isover, Dämmstoffe oder andere Produkthersteller, die sagen, okay, wir gucken, wie wir Rücknahmesysteme entwickeln können. Wie können wir unser Bauprodukt so herstellen, dass wir auch das wertvolle Material auch wieder zurück zu uns bekommen? Also da gibt es schon Möglichkeiten. Es haben sich in den letzten Jahren auch extreme Systeme entwickelt im Bereich Reuse, wo man sagen kann, okay, das ist alles noch nicht gleich wirtschaftlich, muss man an der Stelle auch sagen. Aber wie kriegen wir Materialien wieder zurück in den Kreislauf? Da sind Datenbanken gebaut worden und alles Mögliche. Also wir kennen viele Möglichkeiten, die man schon zusammengestellt hat. Aber die hängen alle immer an derselben Stelle, wie du es gerade ja auch gesagt hast, nämlich an der Systematik, an der Regulation und an der Sicherheit. Weil kein Mensch macht Kreislaufwirtschaft, wenn er damit nicht sein Butterbrot verdient. Also nur um die Welt zu retten, macht das keiner. Also es macht man nur, wenn man sagt, ich bin dabei, ich möchte auch viel reingeben, ich möchte mir auch viel ausdenken. Aber wenn ich am Ende meine Familie damit nicht ernähren kann, dann ist es ein Hobby, was mir nichts bringt. Ja, also wir wollen es ja in die Wirtschaft, Kreislauf Wirtschaft. Wirtschaft bedeutet Wirtschaften, mit Geld umgehen. Wir müssen damit Geld verdienen.
Ja, ist denn der Anreiz von diesen Baustoffherstellern tatsächlich einer, dass sie damit schon wirtschaften? Oder ist es eher, dass man sich damit heutzutage mehr schmücken möchte? Also schon Richtung, ich möchte jetzt nicht sagen Greenwashing, aber schon in die Richtung, dass ja trotzdem in der Gesellschaft das als Thema angekommen ist, alle darüber sprechen und es ja irgendwo sexy ist, als Baustoffhersteller sagen zu können, ich bin zirkulär, ich bin nachhaltig.
Ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Wenn man sich anguckt, wie sich zum Beispiel Europa entwickelt hat. Mhm. Der Green Deal ist ja schon ein bisschen älter, 2015. Aus diesem Green Deal heraus hat sich die Taxonomieverordnung ergeben. Ne? Das ist quasi die Umsetzung, wie können wir den Wirtschaftsraum Europa nachhaltig bewegen. Das empfindlichste Organ des Menschen ist das Portemonnaie. Also gehen wir daran. Also wie gehen wir an dieses Thema ran? Wir gehen über Finanzsysteme ran. Also gehen wir über die Taxonomie ran. Da geht es um Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das heißt, große Unternehmen müssen sagen, inwiefern ihr Treiben der Nachhaltigkeit dient. Das war so Punkt 1. Da haben wir den Unternehmen schon erzählen müssen, okay, durch den Trickle, auch wenn sehr kleine Unternehmen dabei sind, die Großen müssen berichten, die können aber nur berichten, was die Kleinen vorher ihnen auch an Informationen geben. Also kommt es am Ende doch auch beim Unternehmer mit 5 Angestellten an. Diesen Themenblock haben wir sehr mühsam als Verbände an unsere Unternehmen weitergegeben, wo man dachte, warum soll ich und will ich nicht und ist mir alles zu viel. Aber jetzt kam dann die Thematik Unabhängigkeit oder Abhängigkeit in dem Bereich dazu. Plötzlich wurde aus einem, ach, Weltrettung ist mir egal und Klima gibt es sowieso nicht und so. Diese ganzen verschiedenen, einige sind sofort dabei gewesen, haben gesagt, klar, wir wollen auch unsere, das Mindset Handwerk ist oft nachhaltig. Ne, man möchte sein Unternehmen der Nachfolgegeneration übergeben. Das ist schon so ein Mindset, was da ist. Man möchte ein vernünftiges Unternehmen weitergeben. Das bei vielen schon, aber bei vielen auch nicht. So, jetzt kommt eine Drucklage, eine politische Drucklage, die sagt, oh, wir haben Probleme mit unseren Ressourcen. Das versteht der Unternehmer viel schneller. Die sind halt auch sehr schnell gewesen, sich, also in dieser ganzen Corona-Geschichte und dem Angriffskrieg und als Spritpreise hochgegangen sind und als Lieferketten und Materialien nicht mehr so zur Verfügung standen, wie man das brauchte, gab es auch schnell findige Unternehmer, die auch immer wieder Lösungen gefunden haben. Aber man muss sagen, der Bau ist fuchsig, der weiß auch schnell, weil es sehr regional ist, weil die Unternehmen miteinander arbeiten, weiß auch schnell, sich damit auseinanderzusetzen. Aber als dann jetzt nochmal diese ganze Drucklage kam, das Verständnis dafür, dass wir mit Ressourcen, die wir ja haben, vielleicht auch wirtschaftliche Dinge tun können, ist die Unternehmerschaft viel schneller gewesen als die Regulation dahinter. Also man hat viel schneller Lösungen gefunden und auch die Bauproduktehersteller, und das war ja die Frage, warum machen die das? Die waren zuerst gezwungen, weil sie meistens so groß waren, dass sie halt Bericht erstatten müssen, sich damit auseinanderzusetzen, haben aber tatsächlich auch den Mehrwert an Materialien, die im Kreislauf geführt werden, wo man ein bisschen mehr im Griff hat, was man verwendet und wie man es verwendet, haben auch gesehen, dass es ein großer Mehrwert sein kann, seine Produkte so herzustellen, dass sie eben im Kreis geführt werden können. Gleichzeitig hat sich aber in Europa eine ganze Systematik weiter verändert, Bauprodukteverordnung, plötzlich muss End of Life mit erklärt werden. Das ist wieder die Nachwehen aus dem Green Deal. Ist alles gleichzeitig passiert, so dass der Druck von allen Seiten relativ groß geworden ist, aber der Knotenlöser ist immer die Wirtschaftlichkeit. Man merkt schon, wenn ich da jetzt nicht mitmache und wenn ich mir da keine Gedanken zu mache und wenn ich keine EPD mit End-of-Life-Informationen habe oder wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, bin ich ganz schnell im Markt nicht mehr attraktiv, weil Investoren müssen auch nachweisen, dass das, was sie tun, nachhaltig ist. Und wenn der Investor es nicht wissen will oder die Bank es nicht wissen will, weil ich mit meinem Goldkoffer komme und das Produkt direkt bezahlen kann, kommt spätestens die Versicherung und sagt, aber dein Haus kann ich leider nicht versichern, wenn du mir nicht nachweisen kannst, dass das nachhaltig gebaut worden ist oder kreislaufgerecht gebaut worden ist oder wie auch immer. Also der Druck kommt von allen Seiten und der Spaß an der Umsetzung ist immer die Wirtschaftlichkeit.
Werbung. Stellt euch vor, ihr könntet Setzungen an Gebäuden beheben und Fundamente, zum Beispiel für Aufstockungen, einfach ertüchtigen. Ohne Bagger, ohne große Baustelle, ohne Nutzungsunterbrechung. Das ist Uretek, Deutschlands Nummer 1 für minimalinvasive Baugrundverstärkung mit Expansionsharzen. Immobilien bewahren, wirtschaftlich und nachhaltig. Mehr erfahrt ihr unter www.uretek.de. Werbung Ende.
Aber ist es, würdest du sagen, auch politisch? Ist es eher ideologisch sozusagen forciert oder auch schauend oder ist eher ideologisch formuliert und eigentlich wirtschaftlich gedacht?
Ich glaube, es ist leider an vielen Stellen einfach nicht wirtschaftlich gedacht, sondern es ist eher getrieben von Gesetzen, die aus Europa kommen. Setzen wir um, okay, setzen wir uns zusammen, machen eine Strategie, bla 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 bla. Das passiert dann alles. Wen nehmen wir dazu? Nehmen wir ein paar Stakeholder dazu? Wen fragen wir, wo es am unbequemsten ist und am schnellsten? Ne? Hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht, ich glaube, die wenigsten, die solche Strategien schreiben, haben einen Zugang zu Unternehmen, die damit Geld verdienen. Also ich glaube, diese Verknüpfung haben wir noch an ganz vielen Stellen gar nicht, weil diese ganze Thematik Kreislaufwirtschaft an vielen Stellen überhaupt noch nicht in die Köpfe gesickert ist, schon gar nicht in die Politikköpfe im Sinne von Wirtschaft, sondern Kreislaufwirtschaft. Das scheint immer zu sein, mit dem ich mich gut auseinandersetzen kann. Es hört sich erstmal unspektakulär und einfach an. Und jetzt möchte ich auch noch eine positive Sache dazu erzählen. Es passiert ja alles schon im Hintergrund. Ich war neulich im Kino und das Erste, was auf der Leinwand, ich habe mir vorher Popcorn geholt und was zu trinken. Und das Erste, was auf der Leinwand scheint, ist, bitte werfen Sie Ihre Becher nicht weg, lassen Sie sie stehen, sie werden gewaschen und wieder zurückgegeben. Wir sammeln die ein. Und ich, Kreislaufwirtschaft, ohne dass ich was machen musste, einfach passiert.
Im Grund
passieren viele Dinge, weil Regulation schon da ist.
Und auch, weil man natürlich einen wirtschaftlichen Druck hat, wenn das Plastikbecher sind, ist es wahrscheinlich günstiger, diese zu reinigen, als die jedes Mal wegzuschmeißen und neue einzukaufen.
Ich glaube, es ist noch nicht günstiger. Ich glaube, es ist noch nicht günstiger, aber das Gesetz ist schon da. Verpackungsverordnung und wir müssen das alles verhindern. Und da gibt es auch schon im Vollzug Strafen, die ausgesprochen werden. Das hilft natürlich auch immer ein bisschen, dass man den Willen entwickelt. Aber ich war dann auf dem Weihnachtsmarkt, also war alles im selben Kontext. Auf dem Weihnachtsmarkt habe ich das erste Mal seit 100 Jahren mal wieder Reibeplätzchen gegessen. Und die wurden auch in so einem Plastikschälchen dargereicht. Und habe gedacht, super, 2 Euro Pfand dafür. Ich bezahle 4 Euro Pfand für einen Glühwein. Ja. Dann bezahle ich auch 2 Euro Pfand für so ein Gitter.
Ist auch Keramik, muss man dazu sagen. Ist ja meistens Glas oder Keramik.
Also das Plastikding. Ja. Und dann, das war auch irgendwie auf einer Dienstreise. Es war halt zu einer Zeit, wo nicht so viel los war. Ich meine, Körbchen wieder abgegeben und gesagt, wie läuft das denn? Ist das jetzt teurer, billiger? Nee, das ist total super, weil wir haben hier noch unsere Maschine stehen, da packen wir die Körbchen rein, drücken auf den Knopf, sup, sup, ist wieder heiß und fertig. Wir müssen morgens nicht die Müllsäcke wegbringen, wir müssen abends nicht gucken, dass der Müll um unser Setting weggebracht werden muss. Also für uns ist es viel, viel besser.
Also logistische Vorteile.
Auch da, genau.
Interessant,
da und ich glaube, da ist es auch schon günstiger. Ob das im Kino schon günstiger ist, ist eine Sache. Aber wie gesagt, der regulatorische Druck hat da geholfen, dass sich Dinge verändern, aber die gute Nachricht ist ja die, dass wir als Menschen uns da keine Platte drum machen, sondern dass Kreislaufwirtschaft an vielen Stellen schon im Hintergrund passiert. Das zweite Gute daran, es entstehen neue Arbeitsplätze. Das heißt, der Student muss nicht mehr nur, der vielleicht jetzt nicht mehr die Kinokarte im Häuschen verkauft, der quasi wegrationalisiert worden ist, der hat jetzt vielleicht trotzdem wieder einen einfachen Job, wo er abends schnell irgendwie noch ein paar Euro verdienen kann, indem er da Becher spült.
Bis die Roboter kommen und diese Becher wieder wegnehmen und selber spülen. Also die wird es wahrscheinlich auch bald geben, wenn ich mir gerade die Entwicklung angucke.
Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube trotzdem, dass in dieser Zirkularisierung, wie ich es nenne, das geht nämlich nicht nur um Circular Economy, sondern um ein Verändern in einer Gesellschaft, ein komplettes Gesellschaftsverändern, indem man so denkt und indem man so die Aufgaben stellt, dass man da immer auch Wege findet, dann hast du halt Jobs im Service oder in der Logistik oder in der Trennung oder in der Aufbereitung. Also Jobs werden sich verschieben und die werden nicht alle von
Robotern oder
Computern, sondern es gibt auch viele Aufgaben, die im Hintergrund noch getan werden müssen mit Händen. In jeder Art. Von denkanspruchsvollen Jobs als auch in ganz einfachen Jobs, wo jemand doch am Ende nochmal irgendwas von A nach B schieben muss. Also ich glaube schon auch, dass in dieser Zirkularisierung Jobs weiter bestehen. Sowohl in der Bauwirtschaft als auch in jeden anderen Wirtschaftszweigen. Man muss halt nur so ein bisschen die Aufgabe anders stellen und dann findet man Lösungen für alles. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal ganz banales Beispiel das iPhone sehe, meine Kinder wollen jedes Jahr ein neues iPhone haben, hier repariert es doch.
Ist aber nicht geplant worden. Da kommen wir gleich zur nächsten. Es ist nicht geplant, dass man es repariert. Es gibt auch Handys, die tatsächlich so geplant sind, aber die setzen sich trotzdem noch nicht so richtig durch.
Das wäre jetzt die Aufgabenstellung anders formulieren und sagen, okay, Das ist heute noch nicht so, aber das wird die Aufgabenstellung der Zukunft sein. Kluge Verschwendung, nämlich sagen, okay, wir brauchen ein Wirtschaftssystem, in dem konsumiert wird, in dem bezahlt wird, in dem gewirtschaftet wird. Wenn wir aber dieses Wirtschaften auf zirkuläre Beine stellen und sagen, okay, ich will jetzt jedes Jahr ein iPhone haben, dann ist die Aufgabenstellung die, dass Apple oder wer auch immer iPhones herstellt, sagt, okay, ich muss die Rechenzentren klimaneutral betreiben. Muss ich mir was überlegen? Ist jetzt noch nicht so weit, aber muss klimaneutral betrieben werden. Das ist ein Punkt, der viel reduziert. Zweitens, die Materialien müssen rezyklierbar sein. Die müssen gar nicht refurbished sein oder müssen gar nicht repariert werden, sondern man kann auch sagen, okay, nimm es wie das System, was wir vorhin auf dem Panel besprochen haben, wie ein Baukasten aus, na, baue es wieder zusammen. Dann ist es neu, super neu konfiguriert, sieht neu, hat eine andere Farbe, wie auch immer, ein leicht anderes Design. Aber die Materialien sind wiederverwendet worden. Also kreislauffähige Systeme, das kannst du, wie gesagt, auf den Bau als auch auf einfache Produkte transportieren. Und so kannst du halt jede Aufgabe, wenn du sie anders stellst, wenn du sie zirkulär stellst, siehst du plötzlich, wie eine ganze Kette von Aufgabenlösungen dahinter stecken, die aber auch an ganz vielen Stellen neue Arbeitsbereiche generieren. Und das, glaube ich, ist das, was man als Positives sehen muss, wenn wir uns auf den Weg machen, Dinge zu ändern. Und wir sehen, dass sich Dinge ändern müssen. Müssen wir trotzdem nicht zurückgehen, dürfen trotzdem nach vorne gehen und dürfen sagen, okay, das lineare System funktioniert für uns nicht mehr, die globalen Lieferketten, diese ganzen Themen, die wir haben, schwierig. Aber Zirkularisierung, wirtschaftlicher Umbau kann nochmal richtig Wirtschaftskraft generieren in jedem Land und kann als Nebenprodukt CO2 sparen, Ressourcen sparen, den World Overshoot Day wieder nach vorne ziehen. Das passiert alles nebenbei, aber das muss man gar nicht so groß kommunizieren. Das ist ein Abfallprodukt. Aha. Es ist ein Abfallprodukt von einem neuen Mindset, mit Wirtschaften umzugehen. Und so sieht man, habe ich mir gar nicht ausgedacht, sondern wenn du in die Welt guckst, passiert das überall auf der Welt.
Man könnte natürlich, weil wir gerade über Wirtschaft gesprochen haben, man könnte natürlich auch ein super trauriges Szenario malen, dass wenn natürlich die Wirtschaftskraft langsam runtergeht, aus verschiedenen Gründen, ja, sei es Konflikte, weltweite Konflikte, sei es einfach die Segregation von großen Unternehmen aus Deutschland ins Ausland, dass einfach die Wirtschaftskraft niedriger wird und dadurch das ganze Thema neu kaufen, nochmal neu bauen, auch einfach nicht mehr möglich sein wird und man dann deswegen wirtschaftlich gezwungen sein wird, einen Druck bekommen, eigentlich etwas wieder zu verwenden. So wie daher, also ich meine, das hatten wir schon, also vor 100 Jahren war das auch schon anders, die Wirtschaftssituation sah anders aus und erst mit der Industrialisierung kam ja dieser ganze Aufschwung, wo man einfach viel mehr neu und ständig neu einkaufen konnte.
Ja, aber da müssen wir halt auch gucken. Ich glaube, der Mensch ist immer in so einem Entwicklungsstadium. Wenn wir die Industrialisierung uns angucken, wo wir quasi aus dem, was wir für uns selber produzieren, plötzlich in eine Massenproduktion kommen. Bis jetzt gab es das nie. Na, also es ging mit dem Webstuhl los in England, na, wo plötzlich Stoffe in absurden Größen hergestellt werden konnten, die sonst die Mutti zu Hause im Webstuhl gemacht hat, wurde damit plötzlich exorbitant. Dann kamen, die ganzen Fließbandmöglichkeiten, dass man produzieren konnte, als gäbe es keinen Morgen. Das hat aber auch bedeutet, dass man natürlich sofort in so eine Überproduktion gegangen ist. Man hat viel zu viel oder viel mehr produziert, als man gebraucht hat. Aber es gab ja keinen Morgen, also raus damit. Dann kamen auch schön zwei Kriege, wo man...
Ja, aber auch um die Wirtschaft anzukurbeln damit natürlich. Ne? Also das war ja super, war eine Möglichkeit. Ach, gut, man kann günstiger produzieren, man kann mehr produzieren, macht man...
Absolut. Ja. Dann gab es Kriege, Tod und Teufel, dann ging es danach wieder ein bisschen weiter bergauf. Dann gab es das Wirtschaftswunder, weil man wieder neu anfangen konnte, eine Wirtschaft neu aufbauen konnte, wo man, by the way, natürlich auch viel Material verwendet hat, was es schon gab. Aber dann kam die schöne neue Welt und plötzlich konnte man Sachen herstellen, weil natürlich auch Entwicklungen weitergegangen sind. Wir haben Sachen verklebt, verdremelt, gemacht, getan. Wir haben Schadstoffe verwendet, wussten nicht, dass das welche waren. Ja. Das ist auch nicht böse gemeint, aber wir haben alles zusammengeflanscht, was wir hatten. Es musste schnell, billig, gut und anständig gebaut werden an vielen Stellen. Ne, damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Mhm. Aber es hat den Leuten so ein, das ist dieses Throwback Society, die irgendwie in Amerika dann auch in so einem Live-Magazin mal gezeigt worden ist, wie man quasi, wie die Hausfrau plötzlich keine Teller mehr waschen muss, weil man so schöne Alu-Asietten hatte, wo man sein Essen gegessen hat und danach hat man es einfach weggeschmissen. Mhm. Das war nicht böse von den Leuten gemeint, sondern die kamen aus einer sehr großen Armut und wenig und plötzlich hatte man alles. Man hat nur noch mit Pappbechern getrunken und hat sich gefreut, dass das alles funktioniert. So, dann ging das alles weiter, dann kamen die ersten großen globalen Schocks, ne, 72, der Club of Rome, der mal ein bisschen was erzählt hat, dann kam die Ölkrise 73, wo wir schon mal so hatten wie heute wieder, nur dass heute sich keiner traut und sagt, am Sonntag wird nicht mehr gefahren, da waren die Autobahnen waren alle leer. Na, weil man Öl sparen musste, da hat man schon das erste Mal gemerkt, oh scheiße, wir sind ganz schön abhängig von globalen Lieferketten, aber nicht, dass wir was draus gelernt haben. Warum auch, dann würden wir heute da nicht stehen. Aber ne, plötzlich wurde aber Umwelt ein Thema. Dann kam nochmal, weiß nicht, Tschernobyl. Plötzlich hat man auch gesehen, oha, es kann auch gefährlich sein, was wir da uns alles ausgedacht haben. Eine Umweltbewegung ging los und plötzlich wurde das Mindset anders und es hat sich etwas bewegt. Gleichzeitig ging Digitalisierung los, die für jeden dann auch zugänglich war. Also wir haben Industrialisierung, Digitalisierung und wenn wir jetzt nicht ganz blöd sind, können wir auch wieder zurückgehen, aber indem wir nach vorne gehen und sagen, okay, Zirkularisierung ist, wenn wir Maschinen jetzt intelligent machen. Also Maschinen und Digitalisierung, ich sag mal so, da haben wir in Deutschland, sind wir ganz gut in Maschinenbau und noch hätten wir die Möglichkeit, viele Dinge hier im eigenen Land auch herzustellen. Na, wir sind immer noch die Spitzenreiter in Aufbereitungstechnik und Co. in Deutschland. Also man könnte mit dem Thema Zirkularisierung in Deutschland eine Menge an Wirtschaftswachstum erzeugen. Und was ich da aber hinter sagen will, dass wir eben aus dieser anfänglichen Juppidu, wir können viel mehr produzieren, als wir brauchen, bis heute hin, oha, wir haben digitale Werkzeuge, die genau passgenau sagen können, wie viel wir eigentlich brauchen und dementsprechend ganz passgenau die Mengen herstellen. Mhm. Das ist gerade für die Bauwirtschaft super interessant, aber das passiert heute schon. Das passiert weltweit. Ganz viele Länder haben das schon, dass sie passgenau Produktion herstellen für den Bedarf. Dann kämen wir auch wieder dazu, dass wir nicht überproduzieren, sondern ich will jetzt nicht Butterberg bemühen, aber grundsätzlich im Themenbereich schon so, dass wir die Dinge so herstellen, dass wir sie passgenau herstellen, würden wir extrem an Ressourcen sparen. Also ne, diese Denkweise, sich mal erlauben, nach vorne zu denken und trotzdem anders zu denken. Hm. Das wäre das, was uns auch in der Kreislaufwirtschaft Bau extrem helfen würde.
Hm. Meinst du, es braucht dafür neue Wirtschaftsmodelle?
Ich glaube, wir dürfen nicht immer uns daran festhalten. Wir haben jetzt mal ein Gesetz geschrieben, das muss für alles gelten. Wir müssen auch in solchen Zeiten, wo wir alle spüren, dass Dinge sich ändern, müssen wir auch so mutig sein, sowohl europäisch als auch im Bund, Reihenfolge beliebig, Systeme neu aufzusetzen. Hm. Also du kannst nicht mit alten Werkzeugen neue Probleme lösen. Also man muss für neue Herausforderungen, kein Freund von Problemen, Herausforderungen, die wir lösen können. Aber das können wir halt nicht mit einem alten Werkzeug. Wir müssen das mit neuen Werkzeugen tun. Und wenn wir ein altes Gesetz verwenden, um neue Probleme zu lösen, und da sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches zu sagen, wir wollen Kreislaufwirtschaft, was sind die regulatorischen Rahmenbedingungen, die wir haben? Ja, wir arbeiten mit einer ganz alten Regulation, also einer Abfallregulation. Wir lassen etwas, was aus dem Kreislauf kommt, sofort Abfall sein und machen dann einen riesen Affentanz, um es wieder zu einem Produkt zu machen. Anstatt die Abfallhierarchie abzuarbeiten und zu sagen, es bleibt erstmal ein Kreislaufmaterial, es wird geprüft, ich will gar keine Prüfsystematik weniger, auch keine Kontrolle weniger. An der Stelle bitte auch Bürokratie, ist mir da völlig egal an der Stelle. Keine Gefahr für Mensch und Umwelt. Wir müssen an der Stelle, wo etwas aus dem Kreis rauskommt, genau prüfen, systematisieren und schauen, kriegen wir es sicher wieder rein in den Kreis. Den Kreislaufwillen vor den Entledigungswillen. Das ist halt der, hatte ich vorhin schon gesagt, das ist dieser juristische Ausdruck, der Abfallrahmenrichtlinie Europa und Kreislaufwirtschaftsgesetz Bund quasi die Grundlage für die Formulierung, das ist jetzt Abfall. Das geht von der Schaufel im Bodenaushub, wenn ich den Bodenaushub nicht auf der eigenen Baustelle lager, sondern irgendwo hinbringen muss, damit ich überhaupt da arbeiten kann, ist es sofort Abfall. Wir müssen diese Formulierung Abfall anders hinkriegen. Wir müssen sagen, alles, was wir aus dem Kreis rausholen, müssen wir erstmal prüfen, kann es nicht wieder zurück in den Kreislauf. Das ist Gesetz. Das machen wir aber nicht. Wir sagen, es ist Abfall und dann machen wir einen riesen Affentanz. Den versuchen wir juristisch diesen ganzen Weg zurück ins Abfallende. Also wir wollen aus einem Kreislaufmaterial ein Abfallende machen, also ein absurdes Wort, auch ein Abfallende. Warum wird es Abfall, wenn ich doch hinterher auch ein Abfallende wieder haben will? Warum kann ich nicht sagen, ich prüfe es erstmal, ob es überhaupt Abfall werden muss? Am Ende, wenn es gefährlich ist, wenn es nicht nutzbar ist und wenn es keine Möglichkeit gibt, es systemisch sauber und sicher zurück in den Kreislauf zu bringen. Ja, okay, dann ist es Abfall. Und wenn es Abfall ist, darf es auch im Abfallgesetz ganz sauber durchdekliniert entsorgt werden. Aber alles andere darf gar nicht erst Abfall werden. Und da müssten wir mutig sein, wenn wir wirklich Kreislaufwirtschaft als Grundlage sehen wollen und diese urbane Mine in allen Facetten nutzen wollen, dann müssen wir ein Kreislaufwirtschaftsgesetz schreiben, was eben Kreislaufwirtschaft betreibt und nicht Abfallwirtschaft.
Ja, das sind natürlich politische Regularien. Ne? Das sind da geht es um Klassifizierungen, es geht um Definitionen. Okay. Die Frage ist auch, ob es trotzdem auch nochmal andere neue Marktmodelle gibt. Ne? Also ich würde nochmal kurz Bezug nehmen zu unserem Panel, den wir ja da geführt hatten, wo wir auch über dieses Material Recovery Rights gesprochen haben und auch über diese Möglichkeit, Bauelemente zu vermieten, ja, gar nicht mehr zu verkaufen.
Verleasen,
genau. Die Frage ist natürlich, braucht es dann solche Modelle? Ist das dann einfach ein neues Leasingmodell? Ist das etwas, was viel, viel tiefgründiger ist und eigentlich ganz grundsätzlich in dieses und unser kapitalistisches System quasi eindringt und auch so ein bisschen hinterfragt, ne, wem gehört jetzt was? Wem gehören Rohstoffe? Wem gehört das realisierte Gebäude eigentlich? Es geht ja auch viel um Zugehörigkeit sozusagen. Wie siehst du denn das ganze Thema?
Ich denke, da muss man immer gucken, was funktioniert für welche Aufgabenstellung. Ich finde, keep it simple an ganz vielen Stellen. Also Kreislaufwirtschaft darf nicht schwierig sein und nicht kompliziert sein. Kreislaufwirtschaft machen wir seit der Steinzeit. Seit der Steinzeit machen wir Kreislaufwirtschaft. Ja. Was wir haben, was wir verbraucht haben, was wir wieder brauchen. Man hat geguckt, okay, der Stein, der ist jetzt nicht mehr gut geeignet, um, was weiß ich, etwas scharf zu machen, aber ist immer noch gut genug, um
Feuer zu umzäunen.
Genau, also ich verwende die Materialien immer wieder und überlege mir, wenn das dafür nicht mehr gut ist, dann ist es für was anderes vielleicht. Oder ich zerklopse und plötzlich habe ich scharfe Splitter und da mache ich dann plötzlich einen Pfeil draus, weil ich gemerkt habe, oh, guck mal, da kann ich auch noch andere Sache draus machen. Aber die Systematik, auf die du zurückkommen wolltest, ist, es ist nicht alles für alles sinnvoll. Und wenn man solche zum Beispiel Leasingmodelle sehe ich eher in kleineren Zeitschienen. Es ist schwierig, jemandem ein Wirtschaftsmodell schmackhaft zu machen, was er nie erleben wird. Na, also gedanklich. Es ist aber trotzdem eine gute Idee. Ich will, jeder, der eine Idee zur Kreislaufwirtschaft hat, ist erstmal eine gute Idee. Es ist ein Teil der Lösung. Und da muss man dann halt gucken, was ist denn das Business Case? Und da sehe ich, okay, da muss man gucken, welche Gebäude werden denn permanent auf- und abgebaut? Da muss ich gucken, welche sind das Logistikzentren? Sind das Supermärkte, die permanent irgendwie sich den neuen Bedarfen der Bevölkerung anpassen, wo immer wieder was Neues passiert ist? Sind das die baulichen Aufgaben, die halt, ob wir es gut finden oder nicht, sich immer wieder verändern? Da sind solche Systeme gut, weil da geht es um 10, 15, 20 Jahre, die halt auch ein Business Case sind für denjenigen, der da investiert. Der kann sagen, okay, wir überblicken ja schlecht Dinge, die über unseren Lebensende hinausgehen. Na, natürlich für meine Kinder und so habe ich schon eine gewisse Fantasie, was ich da gut finde, aber mein Business ist mir vielleicht pack egal, wenn ich in der Kiste liege. Das muss man mal so sagen. Ne? Die intrinsische Motivation, was ranzugehen, na, es ist eher eine wirtschaftliche. So, und deswegen ist das zum Beispiel ein super Business Case für kleine Zyklen, da soll man das bitte machen. Aber ansonsten muss man auch sagen, wir werden halt weiterhin hauptsächlich auch mit einem Gebäudebestand zu tun haben, der da ist. Wir werden weiter gucken, dass wir möglichst nicht unendlich viel mehr bauen. Wir werden aber auch einen Bedarf an Neubau haben. Der wird aber nicht überall fliegende Gebäude ist das falsche Wort, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Aber ne, solche Systeme haben, das sehe ich nicht für den großen Bestand, das sehe ich wirklich für solche Systeme, wo man weiß, da bewegt sich viel. Aber wir wollen ja auf der anderen Seite auch noch zusätzlich wollen oder müssen. Wir haben Klimaanpassungsgesetz. Wir haben einen Biodiversitätsanspruch oder auch Gesetz mittlerweile. Wir haben Flächenverbrauchsgesetz, bis 2050 keine Flächen mehr zu verbrauchen. Wir haben so viele regulatorische Rahmenbedingungen, die wir auch noch erfüllen müssen. Das heißt, Klimaanpassungsgesetz. Wenn ich jetzt ein sehr leichtes Gebäude habe, das ich wieder auf- und abbauen kann, kann sich jeder schnell überlegen, dass das ein Gebäude ist, was bei einem Hochwasser oder bei viel Wind oder bei extremer Sonneneinstrahlung, bei 40 Grad Außentemperatur vielleicht nicht das Gebäude ist, was so klimaangepasst ist, dass vulnerable Gruppen da drin fröhlich ihren Kaffee trinken. Na, da ist der Herzinfarkt vorprogrammiert. Oder ich muss sehr viel technischen TGA reinbringen,
was jetzt vielleicht
sehr CO2-lastig ist, weil ich sehr viel verbrauche, um das runterzukühlen. Oder wenn wirklich Klima um die Ecke kommt und sagt, heute puste ich mal ein bisschen mehr, als es für das Gebäude geplant war, dass Schäden entstehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Kathedrale da das bessere Gebäude ist, aber ich sag mal so, die tausendjährigen Gebäude, die hier rumstehen und die
stehen.
Juckt, ob jetzt Klima ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger wird, die stehen halt noch da. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Kathedralen bauen müssen, aber vom Mindset müssen wir sagen, Klimaanpassung ist ein extrem wichtiges Thema, was den neuen Gebäudebestand angeht. Das heißt, mein Mindset ist eher, wenn ich heute ein Gebäude baue als Architekt, baue ich es mit einer stabilen Außenfassade, etwas sehr Massives. und mache innen drin sehr freie Gestaltungsmöglichkeit, so dass ich es wirklich, dass ich quasi ein Gebäude habe, was dieser Klimaanpassungssystematik gut Schutz bietet, aber innen sehr flexibel ist. Ne?
Das sind ja auch die Gebäude, die jetzt eigentlich immer noch Bestand haben, die viel genutzt werden, selber, die viel umgebaut werden. Das ist also da, wo sogar aus Bürogebäuden plötzlich Wohngebäude werden, die werden einfach entkernt, zum Rohbau zurückgeführt. Gut, Asbest ist dann meistens noch ein Problem bei diesen Bauprojekten, aber nichtsdestotrotz bieten sie eben diese Flexibilität. Da gibt es auch schon Lösungen. Ja, was mich noch auch interessieren würde, ist nichtsdestotrotz noch mal weiter tiefer in diese wirtschaftliche Motivation einzusteigen, weil wenn ich jetzt mit Bauherren oder auch Projektentwicklern spreche, also Kreislaufwirtschaft, das ist ja wirklich das Letzte, worüber sie nachdenken. Also für die muss sich das wirtschaftlich lohnen. Ein Umbau ist für sie interessant, wenn es sozial nachhaltig gebaut ist, im Sinne von nicht, dass man jetzt soziale Wohnbauten aus jedem Gebäude macht, sondern eher auch gedacht, wie kann man eine neue Nutzung reinbringen, dass es eben für die Gesellschaft attraktiv ist und das Gebäude mit relativ wenig Aufwand, mit relativ wenigen oder geringen wirtschaftlichen Input, man trotzdem ein Gebäude wieder kreiert hat, was sozusagen nutzbar ist und somit wirtschaftliche Einnahmen bringt. Nichtsdestotrotz ist ja auch trotzdem die Frage, wie kann man vielleicht auch noch andere, also wenn man jetzt neu baut, wie baut man jetzt neu? Und was ist dann das Wirtschaftsmodell, was hinter einem Neubau steht?
Ja, also man muss ja immer von verschiedenen Situationen ausgehen. Wenn ich jetzt einen Neubau baue, muss ich ja erstmal den ganzen Regulationskanon, der im Moment da ist, abarbeiten. Ne? Wenn ich neu baue, gucke ich, dass ich will jetzt keine Lanze für den Massivbau, ich mag Holzbau auch sehr gerne, aber ich denke unten Massiv, oben Holz. Hybrid ist immer die gute Antwort, das sehen wir mit Fachwerkhäusern Land auf Land ab und überall. Ne? Dass unten da, wo mal Wasser hochkommen kann, es vielleicht besser ist, ein bisschen massiver zu sein und oben, wo es leichter sein muss, damit statisch besser gearbeitet werden kann, Holz. Also wie gesagt, ich finde alles gut. Aber wenn wir gucken, wie wir von Anfang an wirtschaftlich schauen, ist tatsächlich nicht immer Reuse die Hilfestellung. Reuse ist ein Riesenaufwand. Reuse ist ein Aufwand, wenn wir uns hier angucken, was gut funktioniert, was nicht fest mit dem Gebäude verbunden ist. Na, was nicht fest mit dem Gebäude
lose
verbunden
Möbel,
ist, kann ich sagen, okay, da stelle ich mir, habe ich auch Mutfantasie und ich denke, da werden sich Börsen bilden oder auch Rücknahmesysteme. Hier alles, was wir sehen und anfassen können, außer die platte Wand, sage ich mal, sind Systeme, wo ich sage, da soll es bitte Kreislauflösung für geben. Von mir aus auch Leasinglösung, weil das sind alles Produkte, die wirklich in einem Lebensraum für denjenigen, der sich jetzt Gedanken drum macht, der kann das überblicken, weil er das in seinem Leben noch in der Umsetzung sehen kann. Aber ich denke an ganz vielen Stellen, wenn es um Wände, Dächer, die Gebäudes geht, glaube ich, dass auch in Zukunft Recycling nicht IBAR ist, sondern wirklich auch ein großer Beitrag ist, weil ich da vor Ort etwas aufbereiten kann, weil ich mit wenig Energie Dinge zu einer Grundlage für ein neues Material mache. Und da sehe ich die urbane Mine als urbane Mine. Das ist genauso, wie wenn ich in eine Kiesgrube gehe und den Kies raushole, vor Ort aufbereite, dazu eine Gesteinskörnung vorbereite, die dann eine bautechnische Eigenschaft hat, die ich dann für eine Bauaufgabe nutzen kann. So sehe ich das Rausnehmen dieser Materialien aus dem Gebäudebestand genauso. Und das gerne, nachdem es 100, 200, 500 Jahre irgendwo rumgestanden hat. Also man muss immer gucken, wofür baue ich ein Gebäude und was ist das Mindset? Und ich glaube, wir müssen als Architekten, die wir nun hier alle sind, darüber nachdenken, wenn ich jetzt ein Gebäude baue, was heute die Aufgabe hat, Büros zu haben, ist aber innerstädtisch. Ich weiß, dass es immer innerstädtisch sein wird, weil die Kirche nebenan ist und wir wissen, dass die letzten 100 Jahre, 1000 Jahre hier in dem Setting gearbeitet worden ist. Da habe ich als Architekt die Fantasie zu sagen, okay, jetzt ist es ein Bürogebäude, aber ich kann mir vorstellen, wenn die Schule nebenan in 50 Jahren ganz fratze ist, weil ich es jetzt schon sehe, könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich ein paar Wände wegnehme oder so, kann ich daraus Klassenzimmer machen, kann ich die Systematik so umbauen, dass ich daraus eine Schule machen kann. Oder, okay, Dinge ändern sich, vielleicht kann ich auch ein Altenheim draus machen oder andere Dinge ändern sich wieder, kann ich ein Supermarkt ist jetzt falsch, aber vielleicht ein Einkaufszentrum draus machen oder kleine Handwerksbutzen, wo man was, also ich muss ein bisschen Fantasie haben zu sagen, diese Hülle soll bitte hier nicht nur 100, sondern 200, meinetwegen 300 Jahre stehen. Also wirklich diese Ich meine, wenn ich in Berlin, Charlottenburg gucke und durch so eine Straße gehe, denke ich nicht, dass diese Gebäude innerhalb der nächsten 100 Jahre abgerissen werden. Obwohl die ja schon da, weiß ich nicht, 200 Jahre stehen. Mhm. Ich glaube, dass die da auch noch in 100 Jahren stehen. Und dieses Mindset, also ein Gebäude herzustellen, was einen gewissen städtebaulichen Anspruch hat, also wirklich auch als Architekt wieder auch ein bisschen die Aufgabe zu nehmen, eine Stadt zu gestalten, auch wenn ich sie verdichten muss, weil ich keine Flächen verbrauchen darf, auch wenn ich Biodiversität einbringen muss, indem ich, weiß ich, Gründächer baue oder Grün mit integriere. Egal, was ich mache, ich muss doch gucken, dass wir auch baukulturell diese ganzen Themen mit bedenken und nicht nur ganz einfache Hütten irgendwo hinstellen und sagen, Hauptsache schnell und billig, sondern wir haben einfach so viele Aufgaben damit zu lösen.
Ne? Aber interessanterweise ist es ja so ganz, also wenn man jetzt über Kreislaufarchitektur nachdenkt oder darüber spricht, ist es ja so, wenn man eigentlich sich den Bestand anschaut, das, was über Jahrhunderte gelebt hat und Bestand hatte und jetzt immer noch umgebaut werden kann, sind nicht Architekturen, die sozusagen nach Flexibilität, nach Zyklen gebaut worden sind, sondern eher Architekturen, die dafür gebaut worden sind, hunderte von Jahren zu bestehen. Und die bieten ja total viel Nutzungsspielraum um Nutzungsspielraum. Und das finde ich in der ganzen Diskussion, wenn man über Kreislaufarchitektur spricht, total schwierig, weil jetzt reden alle darüber, über Modulbauweisen, umbauen, kleinere Zyklen, kürzere Zyklen. So, also das, oder? Also das ist ja das.
Ich glaube, wir machen es an vielen Stellen einfach zu schwer. Ich glaube, das Mindset, eine gute Architektur für den Menschen in einem urbanen Raum zu bauen, ist oft Aufgabe genug. Also eine gute Architektur zu bauen, die eben nicht denkt, was mache ich denn jetzt
in 20, 30 Jahren, wenn sich das ändert.
Sondern ich muss es doch so bauen, dass sagen, da müssen wir vielleicht auch so sagen, ich baue immer für die Ewigkeit, excuse me, baue doch nicht dafür, dass in 100 Jahren abgebaut wird. Also ich meine Gebäude bleiben stehen. Ja. Also ich baue doch nicht mit dem Bau, ich plane doch kein Gebäude mit dem Mindset zu sagen, naja, in 50 Jahren ist es dann wieder weg. Nee, mein Gebäude steht auch hier in 500 Jahren. Was sage ich in 5000 Jahren? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Pyramiden gebaut worden sind oder die chinesische Mauer, aber bestimmt nicht mit dem Mindset, dass man sagt, naja, komm, wäre gut, wenn die 20 Jahre hält.
Und da, richtig. Ja. Zum Abschluss. Wir hatten jetzt angeschnitten Thema Politik, Wirtschaft, dann sind wir doch wieder inhaltlich auf das ganze Architektur-Konstruktionsthema eingestiegen. Abschließend, würdest du sagen, was braucht's oder was braucht's halt auch nicht aktuell, um dieses Thema Kreislaufwirtschaft und Bauwesen vielleicht noch ein bisschen voranzutreiben?
Ich glaube, erstmal Mut, Dinge zu verändern. Also vor allen Dingen politischen Mut, da ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Pessimist bin, ich bin der Optimist vorm Herrn und glaube fest daran, dass es Möglichkeiten gibt, auch da noch zu überzeugen. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen ein System neu bauen. Wir müssen auf jeden Fall also regulatorisch dieses System, dieses Kreislaufsystem neu bauen, sonst werden wir permanent mit irgendwelchen Krückstöcken um die Ecke kommen. Wir werden immer irgendwie ein Gesetz beugen müssen, damit auch diese Möglichkeit da irgendwie rein juristeriert werden kann. Dass ich es irgendwie noch anders auslegen kann, dass ich es dann irgendwie doch rechtssicher hinkriege. Ich glaube, man muss das System Kreislaufwirtschaft einfach neu bauen. Und wir haben das ja der Kreislaufwirtschaft, wir haben den Circular Economy Act, der gerade in der Mache ist. Wir sind an die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, da kommt das Papier jetzt irgendwie Mitte des Jahres raus. Also wir sollten wirklich gemeinsam sagen, Kinders, Obacht, stillhalten, nochmal genau nachdenken. Sollten wir nicht vielleicht das sauber von Anfang bis Ende neu aufbauen? Das System Kreislaufwirtschaft. Damit wir das System Abfallwirtschaft behalten können, so wie es ist, dass wir eben nicht den Affentanz machen müssen. Wir machen aus einem Abfall wieder einen Abfallender, damit es wieder zurück in den Kreislauf kann, damit es wieder ein Abfall werden kann, damit es dann wieder ein Kreislauf. Nein, wir müssen, wenn wir Kreisläufe denken, müssen wir doch etwas raus aus dem Kreis nehmen, prüfen, wieder rein in den Kreis, raus aus dem Kreis. Und im nächsten Kreis ist ja schon sekundär mit primär gemischt. Dann kommt nochmal primär dazu, dann haben wir schon sekundär, primär, sekundär gemischt, dann nochmal primär dazu. Im nächsten Kreislauf haben wir sekundär, primär, sekundär, sekundär, primär, primär. Na, das ist, also irgendwann sind wir, wenn wir Kreislaufwirtschaft ernst nehmen, sind wir ja sowieso in einem Mischsystem und das können wir auch nicht mehr so digitalisieren, dass wir sagen, naja, ich habe jetzt in ein Gebäude Ressourcenpass reingeschrieben, was da drin ist. Nee, ich möchte das Produkt einmal sauber durchgeprüft haben, dass es wieder in den Kreislauf rein darf. Und egal, ob das in 5, 15, 50, 500 oder 5000 Jahren rauskommt, wird es ja eh geprüft, ob es dann, welche Materialigkeit es ist, welche Gesetzgebung dann herrscht und dass ich dann gucke, wie kann es wieder sicher zurück. Na, also ich möchte, dass man diesen Abfallbegriff so ein ganz kleines Stückchen von dem Kreislauf entfernt und sagt, Kreislauf erstmal nach Kreislauf prüfen und wenn es wirklich nicht mehr geht, dann darf es Abfall werden. Aber dann ist es auch Abfall. Mhm. Dann müssen wir nicht wieder einen Affentanz machen, aus dem Abfall wieder ein Produkt zu machen. Weil wenn es einmal Abfall ist, ist es geprüft worden und dann ist es halt auch nicht sehr sicher im Kreislauf zu führen. Alles andere sicher in den Kreislauf.
Ja, ich persönlich bin der Meinung, also finde ich absolut richtig, dass das politisch da auch nochmal forciert wird oder wenigstens die Klassifizierungen sich da ändern. Aber grundsätzlich, meine persönliche Haltung dazu wäre, eher immer das aus einer Motivation heraus zu machen. Nicht immer über Regularien, wir müssen das, das und das machen, sondern eher aufzuzeigen, was sind denn motivierende wirtschaftliche Möglichkeiten, die sich aus so einer kreislaufgerechten Bauweise ergeben und das eher sozusagen motivierend, bottom-up-mäßig forcieren.
Und da muss ich noch ergänzen und zum Abschluss sagen, tatsächlich glaube ich, dass die Marktwirtschaft viel schneller ist als die Regulation. Ja. Das ist jetzt mein Wünsch dir was mit Abfall und Kreislauf, aber dem Unternehmer ist es ja auch vielleicht erstmal kackegal. Der kann ja auch erstmal machen. Wir haben ja einen Rahmen, der ist so, wie er ist. Da müssen wir halt kluge Juristen haben, die das hin und her beugen, wie sie wollen. Wir können trotzdem schon eine Menge machen. Wir können heute schon kreislauffähig bauen. Wir haben ganz viele Produkthersteller, die das schon machen. Wir müssen es einfach tun. Und ich glaube, dass die Marktwirtschaft vieles selber lösen kann. Und ich glaube, das ist auch, finde ich, der Appell, einfach machen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Ja.
Die Regulation ist dann halt mein Elend, da muss ich noch ein bisschen erklären.
Super, herzlichen Dank, Katrin.
Super gern.
Diese Episode wurde euch präsentiert von Uretec. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und damit ihr keine Ausgabe verpasst, Glocke aktivieren nicht vergessen. In der nächsten Ausgabe spreche ich mit Sarah Barth und Leon Fürst über ihre Basler Initiative Countdown 2030. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Der Heinze Podcast Architekturfunk ist eine Produktion der Heinze GmbH. Und übrigens, bis zum 15. Juni könnt ihr mit euren Projekten noch am Heinze Architektur Award teilnehmen. Es gibt 40.000 Euro zu verteilen, aber nur wer mitmacht, kann auch gewinnen. Am einfachsten geht das unter heinze.de/award oder auf den Link in den Shownotes klicken. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Architektur.